your engine.
Kurz sah es nach Spannung aus in Shanghai, dann allerdings rückt Max Verstappen unter tatkräftiger Mithilfe des Versagens von Lewis Hamilton und Ferrari die Verhältnisse wieder gerade. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Ravenol Racing Roundup von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Es ist soweit, Ausgabe 77 von Pitwalk, Deutschlands größter Motorsportzeitschrift, ist wieder mal druckreif. Auf 180 Seiten erwartet euch noch diese Woche ein einzigartiger Themenmix aus Formel 1, Le Mans Langstrecke, Rallye Dakar, IndyCar, NASCAR, Motorsporthistorie, ja sogar Elefantenrennen mit Vorkriegsautos und exotischen Themen wie Ice Speedway und Speedway. Dazu ein ganz und gar einzigartiges Gewinnspiel um zwei VIP-Karten als Ehrengäste beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring dabei sein zu können. Das ermöglicht euch nur Pitwalk in Ausgabe 77 bei diesem Preisrätsel um die beiden VIP-Karten. Da könnt ihr eine Rundumversorgung in einem VIP-Zelt inklusive angeschlossenem Foodtruck-Festival, Boxengassenführungen, Zugang zu Tribünenplätzen, dazu einen Shuttle-Service während des Rennens zu den neuralgischen Punkten rund um die Nordschleife und vieles mehr gewinnen. Wie ihr an diesen einzigartigen Preis kommt, das steht dann in Heft Nummer 77 von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift. Die geht heute in Paderborn in den Druck und wird allen Vorabbestellern, Abonnenten und Dauerbeziehern hoffentlich noch an diesem Wochenende ganz druckfrisch ausgeliefert. Und während ihr darauf wartet, an diesem gewaltigen Gewinnspiel teilnehmen zu können, nehmen wir euch jetzt in Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, mit hinter die Kulissen der Formel 1. Inga Stracke als Grand Prix-Reporterin von Pitwalk und ich, Norbert Okenga, analysieren im großen Expertengipfel den Grand Prix von Shanghai. Viel Spaß dabei! Also das neue Heft ist fertig und damit können wir uns wieder der digitalen Version der Pitwalk Collection widmen, sprich dem großen Formel-1-Preis von Shanghai. Zweigeteilt, ein Sprint und ein Hauptrennen. Und im Sprintrennen, da sah es Inga Stracke kurz mal danach aus, als könnte es doch plötzlich spannend werden. Denn nicht etwa, wie allseits erwartet, Max Verstappen stand ganz vorne, sondern Lando Norris. Und sogar Lewis Hamilton mit diesem fehlkonstruierten Mercedes schien, zumindest sah es so aus, auf einmal ganz vorne mit reinfahren zu können. Natürlich war das Wetter ein großer Gleichmacher. Das ist immer so, wenn es regnet, dann steht das Kräfteverhältnis gerne mal Kopf. Aber tatsächlich hatte man doch das Gefühl, das könnte jetzt was werden. Das könnte eine Sensation werden im Sprint und vielleicht auch damit die Grundlage für einen zumindest spannenden, wenn nicht gar überraschenden Rennverlauf. Und am Ende war es dann doch wieder Max Verstappen, auch schon im Sprint.
Ja, weil es halt nur am Freitag geregnet hat, ne? Und bei diesem
Regen
am Freitag ist halt alles schön durcheinander geraten, beziehungsweise ging es ums Timing, ging es aber auch darum, wie die Autos im Regen dann das alles, wie die besser liegen und Setup und alle. Und da muss ich sagen, habe ich mich sehr für Lando Norris gefreut, dass er sich hier tatsächlich die Sprint-Qualifikation gewonnen hat und die Pole geholt hat. Und allerdings nur für den Sprint, aber trotzdem immerhin. Und eben, wie gesagt, wie du sagst, Lewis Hamilton auf Rang 2, auf Startplatz 2 in der Sprint-Quali. War tatsächlich eine Überraschung. Alonso Dritter, Alonso war das ganze Wochenende stark. Der wäre für mich neben Lando Norris, der es dann geworden ist, wäre Fernando Alonso auch Mann des Rennens am Sonntag geworden. Also gleichzeitig. Und Verstappen eben nur Vierter bei der Startaufstellung für den Sprint. Beim Sprintrennen selbst, beim Ergebnis, dann wieder die, wie einige Kommentatoren, Kollegen sagen, another race, another victory for Max. Ja. Also wieder Max Verstappen. Aber Lewis Hamilton hat Platz 2 gehalten vor Perez, Leclerc, Sainz und Norris ist leider abgerutscht. Also was ich ganz besonders schade fand beim Sprint ist, dass es eben beim Sprint nur, wie immer, nur 8 für die ersten 8 Punkte gibt. Und Zhou Guanyu, der Lokalmatador, dem wirklich Millionen Herzen zugeflogen sind, der war 9. Und das wäre so schön gewesen, hätte er beim Heim Grand Prix seinen ersten WM-Punkt dieses Jahr geholt.
Man hat irgendwie gemerkt, um auch schon mal auf den Sonntag vorzugreifen, dass der A unter extremer Beobachtung, B aber auch unter extremem Druck gestanden hat, als er dann da irgendwann einmal in Tränen ausgebrochen ist. Da hat man eigentlich fast oder ganz deutlich gemerkt, was da für eine Last von seinen Schultern abgefallen ist, wie der unter permanenter seelischer Anspannung gestanden hat an diesem Wochenende.
Ja, absolut. Also das war, aber ich denke schon für ihn auch ein positiver Druck, aber natürlich, also nur mal so ganz ans Ende des Wochenendes zu gehen, als alle anderen dann mal die Strecke verlassen haben, also quasi die Briefings, dann die ganzen Media-Interviews, Fernsehinterviews, Presserunden, dann wieder mit den Ingenieuren sitzen und. Als das, kriegen ja auch nochmal eine Massage, weil das war alles dann durch, als das alles durch war und alle gegangen sind, da sah es so aus, als würde der Joe auch gehen, aber nein, er hat gesagt, ich gehe jetzt nicht heim, ich gehe jetzt raus in die Fanzone, da warten immer noch die Fans und ich gehe jetzt raus zu meinen Fans. Also, und das war eben schon Stunden nach dem Ende. Daran merkt man eben, und er hat dann erzählt, wie er als Kind vor noch nicht allzu vielen Jahren auf dieser Tribüne
Ja,
saß, ja.
gibt sogar
Und
irgendwo ein Video, was oder
ja.
ein Foto, wo er da als kleines Kind
Ja,
applaudiert und begeistert ist und
ganz süß, hat er auch, ich glaube, Sauber hat es auf Instagram auch
ja,
gepostet.
kann sein, ja.
Und sagt ja, und haben mir gedacht, so, oh, wie wäre das toll, da mal mitzufahren. Und dann 2019 war das letzte Rennen in Shanghai. Und dann kam Covid, dann kriegte er seinen Job bei Sauber und jetzt sagte er, jetzt endlich habe ich meinen ersten Heim-Grand Prix gefahren. Und man hat es gemerkt. Also ich meine, das Rennen war ja ausverkauft schon im Januar, als die Tickets online gingen. Und das war noch nie da. Allein auf der Haupttribüne 30.000 neue Tribünen gebaut, voll, rund um die Strecke. Also es waren, die Strecke hat ja aufgrund der Tatsache, dass man, als man das Ganze gebaut hat, ja noch nicht damit rechnen konnte, dass die Formel 1 so einen Wahnsinnszustrom in China hat, hat die jetzt nicht so riesige Tribünen wie manche andere Rennen, aber immerhin doch waren übers Wochenende weit über 200.000 Menschen an der Strecke.
Ich fand dieses Bild von Guanyu Zhou da bezeichnend, denn ich weiß nicht, ob du damals auch da warst. Ich war beim allerersten Grand Prix in Shanghai damals da. Und damals gab es diese wunderbare Aufnahme von Kohorten voller Schulklassen, die offensichtlich gegen ihren Willen da hinten, ich würde sagen, verschleppt worden sind, aber eingeladen worden sind. Jetzt machen wir mal eine schöne Klassenfahrt in die Sümpfe nördlich von Shanghai und setzen uns da auf die Tribüne und gucken mal, was passiert. Und man sah diesen Kindern, das wurde im Pressezentrum immer wieder gezeigt, dieses Bild mit Kamera auf die Tribüne, wo diese ganzen Schulklassen sahen. Man sah diesen Kindern das Entsetzen förmlich an über diesen unglaublichen Lärm, den man sie da ausgesetzt hat. Und sie guckten also alle nur völlig grantig und gelangweilt und genervt in die Weltgeschichte. Aber ganz offensichtlich ist ja irgendwo in der Zeit, ein bisschen später, dann doch bei dem kleinen Guan Yu Zhu die Saat gesät worden. Also hat diese ganze kollektive Massenverfrachtung, und ich wähle bewusst diese kommunistischen Begriffe dafür, hat diese ganze kollektive Massenverfrachtung ja offensichtlich doch verfangen und zumindest einen hervorgebracht, der dadurch den Ehrgeiz gepackt hatte, sagen, das will ich auch.
Ja, es gab ja schon mal einen chinesischen Testfahrer, der wurde aber eben, kam nicht so weit, dass er tatsächlich Rennen fuhr.
Ja,
Und Joe war
Achtung,
die.
der kommt sowieso aus Holland, ne? Ho Pin Tung, dessen Eltern kommen aus China.
Nein, nein, nein. Eine Ma.
Aber
Wie ist denn der Ma? Ma, Ma,
Mark
Ma.
Wing
Aber
Hua,
nochmal.
der Mark Wing Hua, der allerdings kam aus der Tourenwagen-Weltmeisterschaft, war dort Citroën und ich glaube Honda-Werksfahrer und nein, Lynk & Co-Werksfahrer, also
Weiß.
Lynk & Co, ein Chinese, eine chinesische Automarke, die in der Tourenwagen-WM übrigens mit Verbrennern fahren, obwohl die alte Welt immer sagt, die Chinesen bauen nur Elektroautos, tun sie gar nicht. Und
Ich
jedenfalls
hatte mal einen Mietwagen.
und Mark Wing Hua ist damals eben über diese China natürlich als Alibi-Chinese reingekommen. So wurden die Tourenwagen-WM, als die ihre China-Rennen gehabt haben, als auch dann irgendwann mal in die Testerei. Aber ich dachte, du meintest Ho Pin Tung, der damals von BMW und von Renault ausgenutzt wurde als Chinese, bereits in Holland assimiliert. Da haben sie gesagt, wir wollen den chinesischen Markt erobern. Also nehmen wir uns einen Formel-3-Fahrer, der irgendwie chinesische Wurzeln hat und stecken den ins Auto, obwohl er nicht fahren kann. Aber wir haben einen Chinesen.
Ja, nee, also wie gesagt, die Chinesen haben dieses Wochenende skandiert. Es gibt nur einen Zhou Guanyu in 5000 Jahren chinesischer Geschichte. Sind alle mega stolz auf ihn. Und er natürlich auch im Boxenfunk hat er allen gedankt, dass sie gekommen sind, dass sie ihn anfeuern. Und diese Szene, wo er dann, er durfte ja als einziger sein Auto dann auf einem Extraplatz auf der Stadtzielgeraden parken und dann dieser giftgrüne Sauber vor dieser riesigen, vollbesetzten Tribüne. Und er stand da und hat gewunken und du merktest, wie er merkte, so, wow, ja. Und er hat ja auch, muss man sagen, im Rennen wirklich alles gegeben. Er hat gerade am Schluss noch echt gut überholt und noch, ah, jetzt schnappen wir uns noch den Gasly und hat da richtig nochmal Motivation gezeigt. Am Schluss war es leider für ihn nur Platz 14. Teamkollege Bottas hätte in die Top 10 fahren können. Der lag auf Platz, der hätte einen Punkt wahrscheinlich geholt. Da ist leider der Motor hochgegangen. Schade, denn das wäre der erste Punkt fürs Team gewesen. Und wir haben ja schon mal drüber gesprochen, immer noch Probleme mit diesen Boxenstopps. Ich glaube, der Bottas hat, glaube ich, 3 Sekunden gestanden oder noch länger und der Joe wieder fast 5, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Man möge mich da jetzt nicht fest, aber ich meine schon. Also das immer noch nicht behoben bei denen. Sonst kämen die, ich meine, die fahren, fahren, fahren und dann stehen sie wieder ewig an der Box und dann gehen die anderen vorbei. Und das ist halt bei diesem mega, mega heiß und eng umkappt, Knoten in Zunge, eng und heiß umkämpften Mittelfeld. Da ist eine Sekunde Boxenstopp stehen, das sind ein paar Plätze.
Ja, und ist dann irgendwann auch nicht mehr Formel 1 würdig, muss man ganz klar sagen, dass so ein Team das nicht auf die Reihe kriegt, die den ersten Blick simplen Abläufe der Boxenstopps, die ja Alltag sind und die auch jeden Tag trainiert werden, dass man das nicht richtig hintereinander kriegt. Das hängt natürlich viel auch am Equipment. Ich habe das letztes Mal schon gesagt, da kommt es drauf an. Es gibt tatsächlich Sonderwerkzeuge, die das Ganze schneller werden lassen. Aber auch die kann man sich natürlich leisten und kann man sich kaufen. Das sind keine Geschenke, die man von irgendeinem nicht bekommt, wenn man nicht lieb zu Weihnachten gewesen ist, sondern man kann sich das kaufen und muss man sich auch kaufen, wenn man tatsächlich ernst genommen werden möchte in der Formel 1. Und so richtig ernst nehmen tut sauber, aber auch das von dir gerade mit Pierre Gasly angesprochene Alpine-Team, momentan glaube ich keiner. Das ist irgendwie nur noch Not gegen Elend.
Ja, Alpine, ich gucke jetzt gerade hier mal auf meine Ergebnisliste. Gasly 13., Ocon 11. Und sie haben tatsächlich in ihren Social Media gepostet, dass es doch ein versöhnliches Wochenende gewesen wäre und sie einiges gelernt hätten. Und wir haben viel
Ja,
gelernt.
ja, ja, ja.
Echt, wenn du einen Sechser in der Schule schreibst, kannst du auch nicht gehen und sagen, ja, aber ich habe viel gelernt.
Nee, es ist reines PR-Gewäsch, auf gut Deutsch gesagt, was da von sich gegeben wird. Und darum weigere ich mich auch immer, das zu zitieren und solche Zitate ernst zu nehmen. Ich kann dann immer sagen, die machen dann den schönen Spruch, wir haben getan, was wir konnten. Und ich sage dann immer, ja, andersrum wäre es besser gewesen. Besser können, was man tut, als tun, was man kann.
Aber
Aber
auch gemacht.
ist aber doch so, das ist doch lächerlich, was die da abliefern. Lass uns lieber aufs.
Wobei, bei Sauber bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht ein bisschen diffiziler ist, weil sonst hätten die sich das gekauft, wenn es nur darum geht, in den Laden gehen, was kaufen. Ich glaube, das hängt damit zusammen, irgendwie mit dem Design des Reifens, Design Felge beziehungsweise diese Schraube und wie das dann da reingeht und der Schlagschrauber. Irgendwo ist das wohl auch eine Materialsache beziehungsweise Designsache. Aber was ich nicht verstehen kann, ist Boxenstopps. Das hat Red Bull gezeigt, die dieses Wochenende übrigens einen 1,9 Sekunden Boxenstopp hingelegt haben und noch Double Stacking gemacht haben. Das heißt, Verstappen kam rein, 1,99, fuhr raus, Perez war schon quasi da und 2,1 oder so. Red Bull hat im Winter sogar einen Boxenstopp im Dunkeln gemacht. Die haben den geübt, erst mit verbundenen Augen und dann in totaler Finsternis. Also da merkt man, ob Schraube auf Schlagschrauber auf Felge passt oder nicht.
Ja, vor allen Dingen, jetzt hat ja auch Sauber das Team, das sowieso kein Geld hat und nur darauf wartet, dass es erlöst wird von Audi, so sie denn jemals kommen. Die haben jetzt ja nicht plötzlich ein Felgendesign entwickelt, das so radikal ist, dass man darauf eine achteckig rechtsdrehend unkonkave Mutter draufsetzen würde, sondern diese Mutter
Keine
ist
Ahnung.
exakt dasselbe, was es vorher auch gewesen ist. Also das kann mir jetzt keiner erzählen. Das ist einfach nur noch peinlich. Und deswegen sage ich auch, lass uns lieber von denen, die tun, was sie können, zu denen gehen, die können, was sie tun. Sprich, Red Bull an der Spitze. Max Verstappen ist am Sonntag sicher vorne weggefahren. Dahinter gab es dann beim Start ins Hauptrennen am Sonntag den blitzstartenden Fernando Alonso, der mal kurz dafür gesorgt hat, dass Sergio Perez 5 Runden lang sich hinter Fernando Alonso aufgearbeitet hat, ehe er vorbeigekommen ist. In diesen 5 Runden ist Max Verstappen so weit vorne weggefahren, dass die Dramaturgie des Rennens gesetzt war, nämlich dass Red Bull genau durch diesen Vorsprung, den Verstappen da schon hatte, auf den aufgehaltenen Sergio Perez imstande war, die beiden immer in exakt derselben Runde reinzurufen, weil eben schon so viel Distanz zwischen den beiden war. Das war gar kein klassisches, risikobehaftetes, sogenanntes Double Stacking mehr, sondern es war einfach Zeit genug da. Der erste war, was weiß ich, wie viele Sekunden enteilt. Man konnte den mühelos abfertigen, den zweiten auch abfertigen. Und das Ganze war einfach nur ein Akt der Souveränität, auch dadurch begünstigt, dass Red Bull es geschafft hat, für beide Autos Zweisatz harte Reifen fürs Rennen aufzusparen, sodass Verstappen schon in der ersten Safety-Car-Phase einen sehr frühen Boxenstopp zum Wechsel auf hart hingelegt hat, dann auf eine Zwei-Stopp-Strategie geblieben ist, als die zweite Safety-Car-Phase kam, die sehr schnell danach gekommen ist, danach wiederum mit harten Reifen weitergefahren ist und Platz 1 nie wieder hätte, doch Platz 1 hergegeben hat, nach dem ersten Stopp kurz an Norris und Leclerc vorbei musste, danach aber sicher in Führung war, während Perez aufgrund des gerade angesprochenen Rückstandes durch seinen zweiten Stopp hinter Leclerc zurückgefallen ist, sich dann hinter dem aufgearbeitet hat und dabei die Reifen dermaßen hingerichtet hat, dass an weiteres Vorkommen nicht mehr zu denken gewesen ist.
Reifen hingerichtet ist eine sehr nette Formulierung. War sehr witzig. Ich gucke ja auch immer auf der offiziellen Formel-1-App und da mache ich mir auch immer Screenshots, weiß nicht, ob man sehen kann, wer wann welche Reifen hatte. Und irgendwie hat diese App, ich habe gerade mit Entsetzen festgestellt, hat mir diese App bei Race Finish den Norris als Sieger gegeben. Fand ich jetzt ganz charmant, war er natürlich nicht.
War nicht.
Ne? Aber wenn man jetzt der App glaubt, ohne dass Norris Sieger war, dann war es tatsächlich so, eben Verstappen, Medium, Hard, Hard und Norris, Medium, Hard. Also Verstappen und Perez waren zweimal drin, Norris war eben nur einmal drin. Alonso dagegen war
Dreimal, ja.
Medium, Hard,
Drei Stück.
Soft, Medium. Ja, der hat, wenn du dann denkst, dass er sich damit eben auch, und er hat die schnellste Runde gefahren im Rennen, dass er sich damit eben mit diesen frischen Reifen am Rennende hatte er 13 Runden auf den Reifen. Und man möge mir verzeihen, dass ich hier in meine Notizen schaue, aber das weiß ich jetzt nicht alles auswendig. Und ganz interessant war eben auch Zhou Guanyu, der ja auch am Schluss nochmal reingekommen ist, um eben diese Attacken nochmal zu starten und das Rennen mit 16 Runden alten Softs beendet hat, als einziger auf Soft. Also die Strategie war auch sehr interessant, war natürlich bedingt durch die beiden Safety-Car-Phasen war natürlich Rush Hour in der Boxengasse und da wurde das Feld erstmal ein bisschen durcheinander gebracht und das hat letztendlich dem lieben Lando Norris eben geholfen, überhaupt aufs Podium da hinzukommen und vor allem sich zwischen die beiden Red Bull zu setzen.
Du sagst es, es war ein Rennen, das geprägt war von vielfältigen strategischen Möglichkeiten, von einem Stopp bis 3 Stopps war alles mit dabei. Lando Norris, aber auch die beiden Ferrari, die Verfolger, also der Red Bull, haben jeweils einen Stopp hingelegt. Red Bull klassisch, weil zwei Satz harte Reifen aufgespart, beide Fahrer zweimal reingeholt. Und Alonso hat darunter gelitten, dass seine Reifen unbotmäßig abgebaut haben. Er gleichzeitig aber nur noch einen Satz harter Reifen gehabt hat fürs Rennen, anders also als Max Verstappen und Sergio Perez. Und darum musste er eben auf diese nominell langsamere 3-Stopp-Strategie wechseln. Darum ist er auch letztlich so weit zurückgefallen und hat dann mit der von dir angesprochenen schnellsten Rennrunde und dem Endspurt hinten raus noch Schadensbegrenzung betrieben, letztlich sich auf Platz 7 retten können. Aber eben durch diese Notlösung einer 3-Stopp-Strategie sind die beiden Ferrari von Charles Leclerc und Carlos Sainz und auch Lando Norris da außer Reichweite geraten, von den Red Bull, Max Verstappen auf der ersten Position und Sergio Perez gar nicht zu sprechen.
Und Alonso hat wirklich, der hat so für Action gesorgt, gerade auf diesen, sag mal, letzten 13 Runden nach diesem Boxenstopp, hat er einen am anderen überholt. Ferrari hat schon an ihre Fahrer gefunkt, so um Gottes Willen, so quasi, der Alonso kommt da an. Ja. Es war, hat wirklich für Action und Spannung gesorgt. Und wenn man diesen Alonso sieht, man könnte ja meinen, hey, jetzt hat er seinen Vertrag verlängert, ich glaube, der ist jetzt gesichert und jetzt lehnt er sich zurück. Nein, gerade jetzt ist Fernando Alonso wie entfesselt, gibt Gas und zeigt doch mal seine volle Motivation. Es ist eine reine Freude, den Asturier an der Rennstrecke mitzukriegen.
Und das genaue Gegenstück davon ist Ferrari an diesem Wochenende gewesen, die irgendwie quasi rund um den Erdball abgebaut haben, wenn man mal so möchte, die an der Strategie in Shanghai daneben gelegen haben und wenige Stunden später in Imola beim 6-Stunden-Rennen der Sportwagen-WM auf dramatische Art und Weise noch viel schlimmer daneben gelegen haben. Darüber reden wir in einem weiteren Podcast, wenn wir uns dann mit der Sportwagen-Langstrecken-Weltmeisterschaft befassen. Da hat Ferrari den Schuss in den Ofen des Jahres schlecht hingelegt. Aber auch in Shanghai, Inga, war ja das Thema, wie man das Rennwochenende angeht, bestenfalls von zweifelhafter Natur, wenn man mal schaut, dass Ferrari nach dem Sprint entschieden hat, die Reifen hinten bauen zu sehr ab, also bauen wir das Auto bewusst auf Untersteuern für die ersten Runden, um so die Hinterreifen zu entlasten und am Ende mehr Hinterreifen übrig zu haben. Und dann hoch, völlig überraschend, werden sie in der Qualifikation dadurch geschlagen von Lando Norris, weil sie mit Untersteuern zu kämpfen gehabt haben. Ein Untersteuern, das sie niemals richtig weggekriegt und niemals richtig eingeschätzt haben. Also da haben tatsächlich die Ferrari-Ingenieure die Autos der beiden Fahrer direkt fürs Fegefeuer abgestimmt.
Ja, vor allen Dingen sehr interessant. Lando Norris hat nach dem Rennen gesagt: Ja, ich habe quasi eine Wette mit mir selbst abgeschlossen, wie weit wir hinter den Ferraris ins Ziel kommen würden. Ich dachte, wir sind mindestens 35 Sekunden hinter den Ferraris und ich bin sehr happy, dass ich quasi meine eigene Wette verloren habe. Also, das zeigt auch die Einschätzung der Konkurrenz. McLaren hat wirklich gedacht, dass Ferrari stärker und schneller wäre. Aber das zeigt auch das, was wir beide ja schon zu Saisonbeginn gesagt haben, dass ich gehe davon aus, dass das auch weiter so sein wird, dass es auch dieses Jahr streckenabhängig sein wird, wer welches Team wann und wo hinter Red Bull die Nase vorne haben wird. Während Max Verstappen sagt, mein Auto war heute wie auf Schienen, ich konnte machen, was ich wollte, war es halt diesmal Lando Norris im McLaren, der ja, wie gesagt, schon in der Sprint-Quali, aber dann eben auch im Rennen sich da hinter bzw. zwischen den Red Bull etablieren konnte. Wohingegen eben die Ferrari, naja, gut, so schlecht waren sie jetzt dann auch nicht auf 4 und 5, ja. Russell 6, Alonso, der sicherlich, wie du sagst, noch weiter vorne hätte sein können. Piastri, Hamilton und dann ein sensationeller Hülkenberg, der eine eigene Rubrik in diesem Podcast verdient, meiner Meinung nach. Also Chapeau, lieber Nico, saustark gemacht. Vor allen Dingen so ein bisschen Telepathie war auch noch mit dabei. Die Szene, als er in die Box kommen sollte, ne?
Naja, er hat ja auch gesagt, er sei stolz auf sein Rennen, nicht nur froh über, sondern auch ein Stück weit stolz auf sein Rennen. Und da zählt natürlich das von dir angesprochene Boxengassenszenario mit dazu. Der hat wirklich alles richtig gemacht und schwer beeindruckt.
Ja, die haben ihn reingerufen, Box, Box, Box. Und er so, bisschen spät, ich bin schon in der Boxeneinfahrt. Also der hat das quasi vorausgesehen, aber hat dann danach, nach dem Rennen, hat er es aufgeschlüsselt und hat gesagt, naja, wir hatten auch vereinbart, dass wir die Strategie so und so planen. Und das ja, hat dann einfach super gepasst. Haas, muss ich sagen, rappelt sich als Team. Und der Hülk hat auch gesagt, so jetzt müssen Upgrades kommen. Für Imola ist da wohl einiges geplant. Ich meine, das sind sie nicht die einzigen für Imola. Da ist auch bei anderen was geplant. Aber er sagt, es fühlt sich gut an. Das war das Maximum für uns dieses Wochenende. Perfekte Quali, perfektes Rennen. Eines meiner saubersten Rennen meiner Laufbahn, sagt er. Guten Rhythmus gehabt, keine Fehler. Strategisch vom Team super reagiert. Als wir den sauber undercuttet haben, er hat es wirklich so gesagt. Und jetzt müssen wir halt weiterarbeiten und drauf aufbauen.
Und im direkten Vergleich zu Kevin Magnussen, der erstens einen Unfall gebaut hat gegen, ich glaube, Yuki Tsunoda, den er umgedreht hat, oder? Aber auch
Moment,
sonst
Strafe bekommen.
eigentlich keine Schnitte gemacht hat gegen Nico Hülkenberg. Es zeigt sich also, dass einmal mehr, dass Hülkenberg da deutlich, deutlich der bessere Mann ist in dem direkten Vergleich bei Haas.
10 Sekunden causing a collision für Magnussen. War er übrigens nicht der Einzige, aber dazu können wir ja auch noch kommen. So,
Naja.
dann schauen wir mal das Wochenende des Nico Hülkenberg an. Also erstes Training, 5. Platz. Sprint Quali, 13. Sprint Rennen, also ein bisschen abgekracht, 19. Da gab es Probleme. Dann die Quali selbst. Hat er es tatsächlich wieder in die Top 10, also ins Q3 geschafft, war 9. und dann eben im Rennen Platz 10 ein WM-Punkt. Und damit hat er immerhin drei mehr als Magnussen und das im Haas. Er sagt auch, bei diesem engen Feld müssen wir einfach da sein, wenn vorne jemand ausfällt. Und so viele sind jetzt nur auch nicht ausgefallen. Ricciardo, der abgeschossen wurde, und Tsunoda.
Und Ricardo
Ach
abgeschlossen.
ja, Entschuldigung, Quatsch. Nein, nein, nein. Der Bottas war ja auch raus
Stimmt, Bottas,
hier.
der die eine Safety-Car-Phase ausgelöst hat nach Motorschaden, weil sein Getriebe noch in einer Fahrstufe in einem Gang steckte und die Sportwarte es nicht geschafft haben, es auf Neutral, an den Leerlauf zurückzuschalten. Und darum musste ein
Genau.
Safety-Car raus. Das sah ein bisschen tollpatschig aus, aber ist natürlich an diesen hybridisierten Autos gar nicht so einfach, wenn der Gang da einmal drin steckt. Und man das Ding abgeschaltet hat, dann ist es eben nicht wie im normalen Straßenwagen, dass man da reingreift und an der Haarkulisse das Ding in die Mitte ruckelt, sondern das ist natürlich alles elektronisch und hydraulisch geregelt. Und wenn das Ding steht, dann steht's.
Absolut. Und wir haben eben, wie gesagt, das war das erste Safety Car. Das war erst ein virtuelles und dann hat es halt nicht funktioniert und dann kam das normale rein. Und das war ja auch so ein bisschen. Charles Leclerc kam mit seinem 2,4 Sekunden Stopp während des virtuellen Safety Cars rein. Und das hat ihn natürlich im Vergleich zu denen, die dann kurz später reinkamen, als das echte Safety Car mit Bernd Mailänder auf der Strecke war, hat das den Charles natürlich auch ein bisschen was gekostet. Muss man natürlich auch so dazu sagen, ne?
Ja, also Ferrari hat wieder mal jede Menge falsch gemacht, um das zusammenzufassen. Wie gesagt, Imola war noch deutlich dramatischer. Da haben sie gedacht, man kann im Regen munter mit Slicks weiterfahren, obwohl es eine richtige Regenfront gewesen ist. Aber auch hier war es natürlich ein Fehlgriff, sondergleichen schon dieses Untersteuern da einzubauen nach dem Sprint und damit quasi, wie gesagt, beide Fahrer zur Schlachtbank zu führen in der Qualifikation fürs Hauptrennen. Und davon haben sie sich dann nie wieder erholt. Wundert mich tatsächlich immer noch, dass Ferrari permanent solche Böcke schießt, obwohl das Auto ja mittlerweile gut ist und man eigentlich nicht mehr zu Verzweiflungstaten bei der Strategie zu greifen braucht, sondern einfach nur quasi konzentriert durcharbeiten müsste. Aber das scheint da immer noch nicht zu gelingen bei diesem Grande Casino.
Ja, also es ging aber auch bei einigen anderen Sachen nicht. Lance Stroll bekam auch 20 Sekunden für Causing a Collision und er ist ja nun mal ganz eindeutig seinem Vordermann hinten reingerauscht, dem Daniel Ricciardo, und hat ihn quasi richtig hochgehoben und hat trotzdem danach gesagt, absolut ridiculous, warum kriege ich hier eine Strafe? Hat sich fürchterlich aufgeregt, woraufhin dann der liebe Du lachst, der liebe Daniel Ricciardo, der ja sonst immer so der freundliche Honey Badger mit dem großen Grinsen ist, mal richtig ausgerastet ist und gesagt hat, warum kann der piep, 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 piep nicht einfach akzeptieren und zugeben, dass er einen Fehler gemacht hat?
Ja, fuck that guy war eine der Aussagen von Daniel Ricciardo im Nachgang. Australisch, das darf er. Als Australier hat er da Narrenfreiheit bei mir zumindest. Da kann er sich durchaus genauso äußern, wie Australier das tatsächlich im wahren Leben auch tun würden. Und es ist in gewisser Weise nachvollziehbar, denn der hat natürlich tatsächlich, also der gute Verfolger Lance Stroll aus Kanada, hat Daniel Ricciardo ein Rennen kaputt gemacht, das einigermaßen verheißungsvoll aussah. Und der Unfall war nun tatsächlich tollpatschig sondergleichen. Das ist irgendwie wie der Fußballspieler in der Kreisliga, der den Gegner noch umnietet, obwohl der Ball schon längst drei Stafetten weitergespielt worden ist. Also das Grätschen, das
Ja.
war völlig unnütz in der Situation. Es war einfach nur vermeidbar. Es war natürlich ein Rückstau, ein
Ja,
Ziehharmonika-Effekt.
genau.
Aber nichtsdestoweniger muss er natürlich mit diesem Ziehharmonika-Effekt rechnen, denn der fährt auch nicht zum ersten Mal in einem Pulk auf eine Kurve zu.
Nein, also vorne, wahrscheinlich, offenbar war es so, vorne Alonso hatte einen Verbremser eingangs der Haarnadel, hat da so ein bisschen blockierende Reifen gehabt mit diesem Soft, die er da gerade aufgezogen hatte. Da mussten die anderen alle hinten stark bremsen. Aber jeder, der von uns Auto fährt, weiß, man muss den Vordermann beobachten. Und wer auffährt, hat normalerweise bei einem Auffahrunfall die Schuld. Und dann war das eben so: Tsunoda ist offenbar irgendwie mit Magnussen aneinander geraten. Und dann kam eben der Stroll, der dem Ricciardo da reingebrechert ist. Und ja, Unterboden beschädigt bei Ricciardo. Da war er auf Platz 9. Und da war dann sein Rennen beendet. Und damit war es eben auch für die Visa Cash-App Racing Bulls eine Nullrunde auf beiden Autos. Umso bitterer für Daniel Ricciardo, für den es ja schon immer noch darum geht, sich so ein bisschen zu beweisen in dieser ganzen Position. Und Ja, war schade für ihn.
Ja, und Daniel Ricciardo hat ja ein neues Chassis bekommen für dieses Wochenende. Da kommt wieder mein Lieblingsbegriff vom unvergessenen Schnitzer-Teammanager Charlie Lamb ins Spiel. Der Begriff nämlich des psychologischen Chassiswechsels. Also das ist technisch baugleich und trotzdem denkt der Fahrer dann plötzlich, dadurch, dass er ein neues Chassis hat, liegt das Auto deutlich besser und jetzt geht es aber vorwärts. Oder haben die wirklich was gefunden am Fahrgestell von Ricciardos Auto?
Also ich bin jetzt, habe jetzt nicht mit der Crew gesprochen und bin in die Analyse jetzt nicht so tief reingegangen, aber ich denke schon, dass da zum einen ja mit Sicherheit das Feeling, aber vielleicht ist eben auch wirklich, vielleicht hatte das andere Chassis irgendwo einen feinen Haarriss, den man nicht sieht, aber als Fahrer spürt. Oder irgendwie, selbst wenn es gleich gebacken ist, vielleicht doch irgendwie anders. Also ich möchte jetzt gar nicht mal nur aufs Psychologische abstempeln. Ein anderer, der das ganze Rennen im Prinzip über das Auto geschimpft hat. Oh, die anderen sind so schnell, das Auto ist so langsam, unglaublich, ich komme nicht vom Fleck, irgendwas stimmt am Auto nicht, ihr müsst das prüfen, an dem Auto stimmt was nicht. Naja, gut, vielleicht ist es doch nur die Balance. Also, du weißt, wen ich meine.
Ich weiß nicht, wer diese Litanei von sich gegeben hat, aber ich kann mir vorstellen,
Lewis.
dass Lewis Hamilton, ich wollte gerade sagen, auf Lewis Hamilton zu sprechen kommen müssen. Zweiter im Sprint, also in der Qualifikation vom Sprint besser gesagt, im Sprint gut ausgeschaut und dann aus eigenen Stücken, Achtung, aus eigenen Stücken eine Setup-Änderung angeregt, die das Auto dramatisch verschlimmbessert hat. Und dadurch fuhr der auf einmal, wie Darmstadt 98 Fußball spielte in der Bundesliga, nämlich war nirgends mehr. Und da muss man sich natürlich auch fragen lassen, das klingt schwer vermeidbar, dieser Fehler.
Ja, also halt wirklich am Funkklang der echt verzweifelt. Also dieser Reifen ist furchtbar. Anfang des Rennens da war er, lass mich nochmal nach, auf den Softs, genau, Anfang des Rennens auf den Softs. Dieser Reifen ist fürchterlich. Dann unser Auto ist so langsam. Dann hat er ein paar Überholmanöver gezeigt und meinte dann eben irgendwie, ja, es liegt an der Balance. Und dann hat er aber nach dem Rennen doch gesagt, ja, geht auf meine Kappe. Ich habe am Samstag für die Veränderung am Setup plädiert und die Entscheidung war falsch und das musste ich eben teuer bezahlen. Wagen ist schnell, aber nur dann, wenn er im optimalen Betriebsfenster ist. Was ich glaube, was auch noch eine Rolle spielt, und da hilft mir, was Mick Schumacher sehr offen in seiner Zeit im Haas immer uns gesagt hat oder mir gesagt hat in diesen kurzen Interviewrunden, die es da immer gab, da hat er mir gesagt, du musst dir das vorstellen, wenn du vorne bist und wenn du gewohnt bist,
Ja,
vorne zu
ja, ja,
fahren,
ja, ja.
dann hast du ein ganz anderes Fahrgefühl. Wenn du in diesem Pulk bist, und ich meine mit einem Start von Startplatz 18, dann bist du mehr als im Pulk, ja. Der wird sich wahrscheinlich gedacht haben, was geht hier um mich ab, weil er das schon so lange nicht mehr so erlebt hat. Dann reißt die Downforce ab. Du hast ein ganz anderes Fahrverhalten. Dein Auto ist in diesem engen Pulk mit Autos rechts, links und so auch beim Start komplett anders. Und das sollte vielleicht auch dann irgendwie, hat wahrscheinlich auch noch ein bisschen reingespielt bei Hamilton, denke ich mir.
Mit Sicherheit, zumal der ja auch eigentlich Zeit seiner Karriere es so gut wie nie gewohnt gewesen ist, da mitten im Getümmel zu stecken. Der war ja in der Formel 3
Immer.
immer in einem der besten Teams, der war in der GP2 immer im besten Team, der war dann bei McLaren, als McLaren eine Hochphase hatte im guten Team, hat dann Mercedes sowieso alles in Grund und Boden gefahren und muss sich jetzt gerade erst, gut, auch schon seit 2 Jahren zugegebenermaßen, daran gewöhnen, dass er eben da auch im Rudel mitfahren muss und nicht nur vorneweg das Tempo diktieren kann. Aber klar, das hat ihn natürlich mit Sicherheit auch noch ein weiteres Mal da quasi über den Haufen geworfen bei seiner ganzen Planung, zumal er irgendwann dann auch im Rennen die Erkenntnis gekommen ist, okay, das war auch noch mein Fehler. Ich habe das Setup ändern lassen und das war in der Tat eine Verschlimmbesserung. Und wenn du das dann tatsächlich merkst während des Fahrens, dann ärgerst du dich natürlich auch noch erst einmal. Andererseits muss man aber auch sagen, Lando Norris war nun auch nicht so viel besser, als dass man die These stehen lassen könnte. Lando Norris, wie heißt er? George
George
Russell.
Russell,
George
der
Russell war
andere
nun auch nicht,
Engländer.
ja genau,
Oh, bitte.
war nun auch nicht so viel besser als Lewis Hamilton, als dass man die These stehen lassen könnte, unser Auto ist schnell. Denn Mercedes ist,
Ja,
glaube ich, nur dann,
aber.
der Mercedes ist nur dann schnell, wenn Ostern, Pfingsten und Silvester auf einen Tag fallen.
Ja, Moment. Eher Weihnachten wahrscheinlich, wenn man das deutsche Wetter anschaut. Wo ist denn der Russell? Naja, gut, aber Russell immerhin Platz 6, ne?
Das ist ja
Und.
gewaltig für Mercedes.
Das ist hinter den beiden Ferrari.
Eben,
Da
eben.
kannst du nichts sagen, ja. Verstappen, Norris,
Ja.
Perez, Leclerc, Sainz, Russell vor Alonso. Aber der Alonso ein paar Runden noch, da hätte Alonso wahrscheinlich den Russell auch noch geschnappt. Und Toto Wolff war nach dem Rennen schon reflektiv ehrlich. Er sagte, Performance ist nicht da. Das können wir nicht schön reden. Wir bringen Miami ein Update. Mal schauen, was das bringt. Das sage ich jetzt, das mal schauen. Und er sagt, es ist nicht einfach, wenn man so eine lange Durststrecke hat, die jetzt ins dritte Jahr geht, wie du eben auch sagst. Und Toto Wolff weiter so. In der Analyse sind alle Säulen da, die wir brauchen, aber bei uns stimmt die Physik nicht. Also Physiker aufgepasst, meldet euch bei Mercedes. Vielleicht kriegt ihr das hin. Er sagt auch, Lewis Hamilton überraschend, weil er eigentlich weiß, wie es anders geht. Er ist Profi durch und durch. Er weiß, im Sport geht es auf und abwärts. Also da hat er sich darauf bezogen, dass der Lewis das zumindest in den Interviews am Samstag, da hat er gelacht und gescherzt und war total locker, wo ich dachte, was ist denn jetzt mit dem los? Ja. Aber ja, was auch sehr interessant war bei unseren Kollegen von Servus TV, da hat man den Toto eben gefragt, ja, woran fehlt's und was ist anders und was so. Und da hat man ja auch gefragt, liegt es auch daran, dass der Niki im Team fehlt? Und da ist der Toto ganz ruhig geworden und hat dann gesagt, also mir fehlt der Niki vor allem als Freund. Und dann hat er erzählt, wie die als Reisetruppe, als Sparringpartner, dass Niki das Team mit aufgebaut hat und so weiter. Und dass er einfach als Freund und Mitstreiter fehlt.
Das tut
Das
er
war
bestimmt, aber der
ja.
hat ja mit der Technik des Autos, hätte auch mit der vorherigen nicht das Geringste zu tun. Da ist jetzt nicht, dass Niki da
Nein.
hoch, die Schraube muss aber andersrum gedreht werden. Also das.
Nein, das hat der Toto auch nicht gesagt, aber er hat schon, sagen wir mal, impliziert, dass so ein Niki, der halt auch vielleicht die Mannschaft dann auf seine Art nochmal gepusht hat, schon auch einen großen Anteil hatte. Ja, und dann ging es eben, weil ich eben die Servus TV immer mal geschaut habe, dieses Wochenende ging es eben weiter, dass dann der Matthias Lauda gesagt hat, das war schon sehr witzig zwischen den beiden. Der Papa, also mein Vater, der wollte immer ganz früh an der Rennstrecke sein. Der war ein Frühaufsteher, dem war in der Früh langweilig. Der wollte irgendwie, keine Ahnung, sonst um 6 Uhr an die Strecke. Und der Toto hat gesagt, ich bin Nachtmensch, ich arbeite eher nachts, so früh kann ich noch nicht an die Strecke, die Kaffeemaschine noch nicht an und so weiter. Und dann haben die beiden einen Kompromiss gefunden, wann sie denn dann an die Strecke gefahren sind. War eine sehr nette Erzählung, fand ich sympathisch. Erklärt aber trotzdem nicht, warum Mercedes so fährt oder da ist, wo sie im Moment sind.
Nee, aber wenn die
Aber
Grundeinstellung natürlich lautet, bei uns stimmt die Physik nicht, da muss ich natürlich sagen, sieht man, was die für einen Schwachsinn entweder von sich geben oder tatsächlich glauben. Das kann ich mir jetzt fast nicht vorstellen. Aber es ist ja irgendwie so, wenn ich jedes Mal feststelle, ich habe noch mein ganzes Gehalt ist schon ausgegeben, das ist noch eine ganze Woche Zeit, dann kann ich auch nicht sagen, bei mir stimmt die, also das Geld stimmt schon, aber die Mathematik stimmt bei mir nicht, sondern dann mache ich schon irgendwas selbst falsch. Und wenn man sagt, die Daten sind da, aber die Physik stimmt nicht. Also wenn eines nicht geht, dann, dass die Physik nicht stimmen kann. Die Physik hat immer recht. Wenn ich diese Ausgabe von Pitwalk, die hier gerade neben mir liegt, wenn ich die fallen lasse, dann fällt sie nach unten und nicht nach oben. Das ist nämlich Physik. Und das ist bei Mercedes ganz genauso. Und wenn er ernsthaft gesagt hat, bei uns stimmt die Physik nicht, dann wundert mich nicht, dass der da irgendwo hinterher fährt.
ja, also ich fand die Aussage, die Physik stimmt nicht, schon auch bezeichnend, aber vielleicht war das Wort Physik auch in dem Fall stellvertretend für vieles, nicht nur Physik, sondern eben auch das Zusammenspiel und Windkanal, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen und vielleicht meint er das eben auch damit das. Aber er sagt wirklich, für uns stimmt die Physik nicht, das ist etwas, was wir nicht richtig begreifen.
Ja, den letzten Teil des Satzes würde ich zustimmen. Die haben tatsächlich momentan keine Ahnung, wo der Hase im Pfeffer liegt. Und das wäre mal ein schönes Thema aufzugreifen, dieses Auto genau zu analysieren für eine der nächsten Ausgaben unserer Zeitschrift Pitwalk. Nehme ich mir mal vor, muss ich mal ein bisschen rumtelefonieren, was da ein paar Experten so dazu zu sagen haben. Jetzt warten wir auf den nächsten Grand Prix und warten vor allen Dingen, wie gesagt, darauf, dass das aktuelle Heft der Zeitschrift Pitwalk fertig wird. Das wird heute gedruckt. Und wir, Inga, hören uns bald wieder. Danke, dass du dabei gewesen bist heute.
Tschüss!
jetzt schaut schnell nach auf der Internetseite pitwalk.de. Da gibt es nämlich schon das Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe. Da könnt ihr euch aus erster Hand und in aller Ruhe ein Bild dessen machen, was wir dort wieder für einen Strauß einzigartiger Themen für euch geflochten haben. Auf pitwalk.de unter pitlife Bilder des Tages. Dort könnt ihr schauen, was euch in der nächsten Ausgabe von Pitwalk außer diesem gewaltigen Gewinnspiel um 2 VIP-Karten zum 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring noch alles erwartet. Wir haben den Vorverkauf für die Ausgabe bereits eröffnet und was soll ich sagen, es gibt den erwarteten Run. Seit Sonntag trudeln haufenweise Bestellungen ein, also seid schnell und gebt ebenfalls eure Bestellung auf mit einer E-Mail an shop@pitwalk.de. Dann seid ihr dabei beim Gewinnspiel um 2 VIP-Karten für den Nürburgring. Dann seid ihr dabei beim größten Leseevent des deutschen Motorsportjournalismus bei Ausgabe Nummer 77 von Pitwalk. Ich freue mich drauf, das Heft am Wochenende mit euch gemeinsam lesen zu können. Schön, dass ihr bei diesem Podcast dabei gewesen seid. Auf ganz bald, euer Norbert Okenga.